Herzlich willkommen zu dem Podcast für Pflegefamilien in Deutschland und der neuen Folge. Hier hören Sie Fachliches, Berührendes und Spannendes rund um das Abenteuer, mit Pflegekindern zu leben und ihnen ein Zuhause zu schenken. Fühlen Sie sich eingeladen, dieser Episode zu lauschen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Austausch. Und jetzt viel Freude beim Hören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Pflegefamilien Deutschland Podcast. Heute begrüße ich Dr. Miriam Landgraf. Herzlich willkommen, Frau Landgraf.
Hallo.
Toll, dass Sie da sind und dass das so ja kurzfristig geklappt hat. Wunderbar.
Sehr gerne, Herr Kaspar.
Ich darf Sie ein bisschen vorstellen. Sie sind eine der führenden Expertinnen für Diagnostik von FASD und leiten das deutsche FASD-Zentrum Bayern und haben dort mit Ihrem Team maßgeblich an den wissenschaftlichen Standards der sogenannten S3-Leitlinie Diagnostik FASD mitgearbeitet. Und wenn ich das richtig recherchiert habe, sind Sie auch gerade dabei, diese zu überarbeiten. Das stimmt, gell?
Ja, genau. Das dauert ja immer. Das ist ein relativ aufwendiger Prozess. Aber wir werden das auch erweitern um Therapiemöglichkeiten, sodass es dauert noch ein bisschen. Man muss sich gedulden. Aber ich hoffe, dass wir da was Schönes wieder zusammenbasteln, um auch den Fachkräften was an die Hand zu geben, wie diagnostiziert man und wie kann man Kinder mit FASD auch fördern.
Und Sie sind weiter Privatdozentin, Dr. Med, Diplompsychologin, Kinder- und Jugendärztin und jetzt kommt so ein ganz schwieriges Wort, Neuropädiaterin. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
Genau. Oder Kinderneurologin ist das Gleiche.
Okay, dann sage ich lieber Kinderneurologin. Genau. Und dazu sehen Sie in Ihrer täglichen Praxis tatsächlich am Klinikum der Universität München im integrierten sozialpädiatrischen Zentrum viele Kinder und Jugendlichen, bei denen es um eine Diagnose im Zusammenhang mit FASD geht. Und wir wissen ja von unserem Podcast, dass das ein Thema ist, was viele Pflegeeltern beschäftigt. Und deswegen möchten wir mit Ihnen darüber sprechen, wie Pflegeeltern vor der Aufnahme von einem Pflegekind und auch nach der Aufnahme eines Pflegekindes mehr Sicherheit zum Thema Verdacht auf FASD bekommen können. Und natürlich auch darüber, was nach der Diagnose vielleicht zielführend für den weiteren Umgang mit FASD sein kann. Und ich bin gespannt, was Sie quasi da aus Ihrem reichen Erfahrungsschatz mitteilen können.
Ja, also ich denke, dass es halt wichtig ist, wenn man ein Pflegekind aufnehmen möchte, dann muss man sich, denke ich, als Pflegeeltern ja eigentlich immer klar sein, dass dieses Kind ein Überraschungspaket ist. Wenn man ein Kind aufnimmt, wo man von vornherein weiß, dass es eine Erkrankung hat, wie zum Beispiel FASD, dann kann es natürlich noch mehr Überraschungspaket sein, als wenn man jetzt weiß, dass es ein gesundes Kind ist. Das heißt, man muss sich einfach von vornherein als Pflegeeltern, denke ich, klar machen, es ist ein Kind mit vielen Bedürfnissen und auch einem Bedürfnis nach vermehrter Förderung und Unterstützung. Mhm. Ich denke, das ist ganz wichtig. Weil natürlich brauchen die Kinder auch jetzt sage ich mal zum Beispiel irgendwelche Therapien wie Ergotherapie, Psychotherapie, Physiotherapie, solche Dinge. Da ist natürlich auch einfach deutlich mehr Aufwand dabei, wie wenn es ein gesundes Kind ist. Das muss man sich klar machen. Mhm. Und dann ist es halt wichtig, dass man gut kommuniziert mit den diversen Pflegestellen der Jugendämter, damit man eben auch im Vorfeld weiß, was gibt es denn da an medizinischen Vorerkrankungen des Kindes? Und da ist natürlich das Problem, dass viele Jugendämter selber gar nicht wissen, dass die Mutter Alkohol in der Schwangerschaft konsumiert hat und dementsprechend das Risiko besteht, dass das Kind eine fetale Alkoholspektrumstörung hat. Aber man kann da schon nachfragen und zum Teil ist es schon so, dass auch wenn die Herkunftsfamilie schon länger bekannt ist beim Jugendamt, dass da schon auch was in den Akten steht über Alkoholkonsum. Mhm. Ich denke, man sollte es einfach versuchen rauszufinden, weil es natürlich so ist, dass diese Kinder, also sie haben ganz, ganz viele tolle Eigenschaften, das muss man auch sagen,
ja.
Aber sie sind natürlich auch einfach durch diese alkoholtoxische Gehirnschädigung deutlich beeinträchtigt im Alltag. Mhm. Das heißt, sie haben Schwierigkeiten, ganz simple Alltagsaufgaben alleine zu erledigen. Sie haben Schwierigkeiten in der sozial-emotionalen Regulation. Das heißt, wenn irgendwelche Überforderungssituationen gibt, dann gibt es die einen Kinder mit FASD, die dann, ja, die dann explodieren, und das ist natürlich auch schwierig zu handeln. Und dann gibt es irgendwie die anderen Kinder, die dann einfach weglaufen ohne Gefahrenbewusstsein. Also das ist insgesamt einfach schwierig, das im Alltag hinzubekommen. Für die Eltern, was brauche ich denn als Eltern, damit ich so ein Kind mit FASD aufnehmen kann? Ich glaube, das ist wichtig, dass sie sich eben klar machen, das ist ein Kind mit erhöhtem Bedarf, und dass sie jemand sind, der sagt, ja, ich kann sowas ganz kontinuierlich, eine Struktur im Alltag bieten, eine ganz, ganz ausgeprägte Routine. Ich bin jemand, der auch sehr liebenswürdig, aber sehr klare Ansagen an das Kind geben kann. Das sind Dinge, die helfen einem Kind mit FASD, sich im Alltag zurechtzufinden.
Das heißt, es geht ganz stark um die Struktur, um eine Ordnung, um eine Sicherheit, um wiederkehrende Rituale, die das dann erleichtern, sage ich mal, den Alltag auch mit Kindern mit FASD zu gestalten.
Genau. Mhm. Und was halt positiv ist, muss man sagen, das erleben wir immer wieder und bekommen wir auch von den Eltern von Kindern mit FASD zurückgespiegelt. Das sind Kinder, die sind sehr, sehr liebenswürdig. Sie bemühen sich extrem. Mhm. Sie können nur eben relativ viele Sachen dann nicht. Also sie vergessen zum Beispiel irgendwas, was sie vorher gelernt haben, und dann denkt man, das kann jetzt ja gar nicht sein und ist vielleicht auch verärgert darüber, aber das kann eben schon sein, weil diese Kinder tatsächlich eine Gehirnschädigung haben. Und wenn man Fortschritte macht, und die macht man dadurch, dass man Kinder fördert, dann sind es halt kleine Schritte. Also das ist halt wie bei jedem anderen Kind mit Behinderung. Die Schritte sind klein und man freut sich da als Eltern, wenn es vorwärts geht. Und ich denke einfach, das ist wichtig zu wissen, dass man eben, ja, dass man von vornherein sagt, ja, ich möchte gerade so ein Kind aufnehmen, weil dieses Kind durch diesen Alkoholkonsum der Mutter geschädigt wurde. Das ist jetzt ja nicht irgendwie die Schuld der Mutter, sondern das kann ja verschiedenste psychosoziale oder psychiatrische Gründe haben, dass die Mutter Alkohol konsumiert hat. Aber dieses Kind hat halt jetzt diese Gehirnschädigung, und dann versucht man von vornherein zu sagen, da muss ich viel Geduld haben. Und da muss ich mich über jeden Fortschritt freuen. Und bei jedem Rückschritt muss ich denken, naja gut, das Kind hat halt eine alkoholtoxische Gehirnschädigung. Und es kann jetzt da nichts dafür. Und es ist nicht so, dass dieses Kind jetzt nicht will, sondern es ist tatsächlich so, dass das Kind nicht kann.
Genau, ich höre so zwei ganz zentrale Sachen. Also einmal haben Sie das mit der Struktur und den wiederkehrenden Ritualen gesagt. Dann haben Sie gesagt, es ist eben ganz wichtig, dass ich davon ausgehe, dass es alles langsam geht. Und ich finde, Sie haben noch was Wichtiges gesagt, dass ich mich selber sozusagen prüfe, ob ich als Pflegemutter, Pflegevater sozusagen da Fähigkeiten mitbringe, die kompatibel sind mit dem, was durch die Alkoholschädigung entstanden ist.
Genau.
Und Sie sagen noch, was Sie ermutigen, ja, das habe ich rausgehört in dem 2-3 Sätze vorher, tatsächlich die leiblichen Eltern zu fragen, wie das mit dem Konsum in der Schwangerschaft war, weil ja die Jugendämter, sagen Sie, auch vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrung, und das sehen wir genauso, dass man es oft nicht weiß. Und Sie ermutigen sozusagen, ja, offen darüber zu sprechen.
Ja, genau. Ich ermutige sehr, offen darüber zu sprechen, weil wir müssen uns ja eigentlich alle an der eigenen Nase greifen. Also wenn man so in Deutschland guckt, wie viele Menschen konsumieren Alkohol, dann ist es einfach so, dass der Alkohol eigentlich als fast schon kulturelles Gut sozusagen in der Gesellschaft ja enorm verbreitet ist. Man kann sich ja fast schon ein Silvester oder einen Geburtstag ohne Alkohol nicht vorstellen. Und das muss man sich einfach klar machen. Wir sind alle auf der gleichen Wellenlänge. Und das heißt, es bringt überhaupt nichts, dass man da irgendeine Schuldzuweisung macht an die Mütter, die jetzt da Alkohol konsumiert haben in der Schwangerschaft, sondern es ist viel besser. Und das ist auch das, was wir praktizieren, dass man versucht, auf Augenhöhe zu reden, dass man versucht, klarzumachen, wenn Sie getrunken haben, bitte sagen Sie uns das, nicht weil wir Sie irgendwie verurteilen oder stigmatisieren wollen, sondern weil wir gerne möchten, dass wir verstehen, warum ihr Kind diese Beeinträchtigung hat. Und wenn wir wissen, dass das Kind eine FASD hat, dann haben wir natürlich ein Krankheitskonzept, was wir entwickeln können. Und dann haben wir die Möglichkeit, dass sowohl die Fachkräfte als auch die Eltern, welche Eltern auch immer herkommt, also die leiblichen Eltern oder Pflege- oder Adoptiveltern, dass die aber auch von ihrer eigenen Erwartungshaltung dann sich ändern und anpassen können. Mhm. Und das ist extrem wichtig.
Das scheint ein ganz zentraler Punkt zu sein, weil dann bin ich sozusagen, laufe ich nicht immer hinter Erwartungen her, die das Kind nicht erfüllen kann. Und das bringt ja letztendlich mich als Pflegevater, Pflegemutter, als auch das Kind unter Druck.
Genau, ja. Ja. Und wie gesagt, also das sind ganz, ganz liebe und herzige Kinder, das darf man auch nicht vergessen, so vollkommen süß. Mhm. Aber ja, sie sind halt, sag ich mal, herausfordernd durch ihr Verhalten, durch das, was sie halt, die Beeinträchtigungen, die sie haben, eben durch diese Gehirnschädigung, sind sie herausfordernd. Aber nochmal ganz wichtiger Punkt, den ich immer wahnsinnig bewundere, sie sind extremst bemüht. Mhm. Extremst bemüht. Und das hat natürlich, für Eltern ist das natürlich sehr schön. Ja, und die sind auch sehr, sehr zugänglich. Und also, die finden meistens das auch herrlich, wenn man mit ihnen zusammen spielt in der 1:1-Betreuung, wenn man die knuddelt und so weiter und so fort. Mhm. Also, ist jetzt nicht so, dass die von der Emotionalität nicht was teilen können, was ja auch wieder schön ist, weil andere Kinder mit Behinderung können vielleicht Emotionen nicht teilen. Sie haben trotzdem manchmal auch Schwierigkeiten, die Emotionen der Eltern irgendwie zu erfassen, zu verstehen, zu verarbeiten und dann sich dementsprechend zu verhalten. Das haben die schon, aber sie geben wirklich ihr Bestes und das ist einfach extrem schön zu sehen. Und auch wenn das eine alkoholtoxische Gehirnschädigung ist, die sich jetzt nicht verwächst und die ich leider auch nicht durch Medikamente einfach wieder gut machen kann, sag ich mal, ist es schon so, dass die von Therapien und Förderungen und einem stabilen Umfeld eben profitieren können. Und man es dann auch schaffen kann, dass diese Menschen integriert werden können in die Gesellschaft. Ja. Meistens brauchen die schon noch Unterstützung, auch im Erwachsensein dann. Aber man kann die auf einen guten Weg bringen.
Genau, Sie haben schon mehrfach gesagt, die Wirkung von Alkohol als Gift quasi, alkoholtoxische Störung oder Wirkungen. Spielt denn die Menge des Alkohols eine Rolle, die jemand trinkt in der Schwangerschaft? Also was würden Sie da sagen?
Also es gibt verschiedene Einflussfaktoren, warum ein Kind, also es trinkt ungefähr 1/3 der schwangeren Frauen Alkohol. Mhm. Das ist wahnsinnig viel, das ist aber übrigens in Europa, USA, Kanada überall gleich. Etwa 1/3 der Frauen trinken in der Schwangerschaft Alkohol. Wir müssen davon ausgehen, dass etwa 1-2% aller Kinder eine fetale Alkoholspektrumstörung haben. Mhm. Damit ist es eine der häufigsten bei Geburt bestehenden chronischen Erkrankungen. Das heißt, wir übersehen auch viele, werden nicht diagnostiziert. Und das ist eher schlecht für die Langzeitprognose. Und es ist so, dass der Alkohol im Prinzip von dem mütterlichen Blut direkt ungehemmt, also ohne irgendwie Filter oder sowas, über den Mutterkuchen dann ins kindliche Blut gelangt. Und dort kann der Alkohol alle Zellen des menschlichen Körpers schädigen. Und der kann vor allem auch die Entwicklung der Zellen in diesem Fötus oder Embryo beeinträchtigen. Mhm. Und ganz besonders vulnerabel ist eben das sich entwickelnde Gehirn. Und das ist das, was wir auch als Problematiken haben. Also das heißt, die Zellentwicklung im Gehirn, die Vernetzung im Gehirn, das sind so Dinge, die sind eben dann nicht so gut ausgebildet, wie wenn das kein Alkohol erlebt hat, dieses Kind im Mutterleib.
Ja, Sie haben mal dieses Bild gebraucht, die haben halt keine Autobahnen im Kopf, sondern Schotterwege.
Ja, genau.
Ja, das fand ich total treffend.
Und das ist wirklich so. Und man kann sich aber auch vorstellen, wenn ihr ganzer Alltag, und sei es die simpelste Handlung wie Zähne putzen, wenn sie da, für uns ist ja Zähne putzen so simpel. Also es ist eine Handlung für uns. Aber für Kinder mit FSD ist es eine Handlung mit ganz vielen Handlungsschritten. Weil man muss ja die Zahnbürste erstmal wissen, wo die ist, dann die nehmen, dann muss man die Zahnpastatube aufschrauben, dann muss man Zahnpasta auf die Zahnbürste tun und zwar in einem angepassten Ausmaß. Dann muss man die Zahnpastatube wieder zuschrauben. Dann muss man die Zahnbürste unter Wasser halten. Dann muss man Zähne putzen und zwar nicht nur oben und unten, sondern auch seitlich und innen und überhaupt. Mhm. Dann muss man die Zahnbürste wieder auswaschen und so weiter. Also Sie merken, das sind wahnsinnig viele Schritte und das ist eine einzige Alltagshandlung. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie müssen sich so extrem bemühen, mal einer solcher Alltagshandlungen, diese Schritte nacheinander zu planen und dann durchzuführen, dann können Sie sich auch vorstellen, wie wahnsinnig anstrengend so ein Alltag für ein Kind mit FSD ist. Und dass es da dann knallt, wenn sozusagen es noch einen Tropfen gibt, der dann leider dieses Fass von dieser schon extremen Anstrengung zum Überlaufen bringt. Mhm. Das kann man sich, finde ich, auch ganz gut vorstellen. Und das ist genau das Problem. Und deswegen, die Kinder brauchen einfach Unterstützung und die brauchen auch ganz viel Lob für Sachen, wo wir halt vielleicht sagen, naja, für uns fast schon Automatismus.
Ja, genau.
Und das hat man auch gesehen an einer Studie, das ist sehr interessant gewesen. Da hat man geguckt im funktionellen Kernspinnen, wie ist denn das, wenn ein Kind, ein gesundes Kind und ein Kind mit FSD eine Aufgabe, das war in diesem Fall eine räumliche Aufgabe, also so eine Art, ja, so eine Art kleines Rätsel. Und was leuchtet denn da auf? Also man guckt im funktionellen MRT, welche Gehirnareale sind dann aktiv? Mhm. Und beim gesunden Kind hat man gesehen, dass da irgendwie zwei Gehirnareale dann aktiv werden. Und beim Kind mit FSD waren irgendwie 7 Gehirnareale aktiv. Also das Kind hat so viel an Gehirnanstrengung, sage ich jetzt mal, für diese Aufgabe erledigen müssen, was wiederum zeigt, ja, das ist bei anderen Aufgaben eben genauso. Mhm. Das heißt, diese Anstrengung, die das Kind hat, ist einfach enorm viel höher und dementsprechend ist eigentlich toll, wie die sich bemühen und dementsprechend brauchen sie aber halt auch einfach die Unterstützung.
Mhm. Ja, ist klar. Wenn Sie unsere Hörerin mal mitnehmen in so eine Diagnostik, also, und ich hatte mir ja im Vorfeld überlegt, das vielleicht gut mal das eher bei einem Baby und Kleinstkind anzuschauen und dann vielleicht bei einem Kind, was schon ein bisschen älter ist, 6 bis 8 Jahre, hatte ich so gedacht in der Vorbereitung. Wenn Sie da uns einfach mal versuchen, in einfachen Worten zu erklären, was machen Sie als Fachärztin in dem Bereich, als Diagnostikerin?
Also bei den Babys ist die Frage, ob man was über den Alkoholkonsum der Mutter weiß oder nicht. Wenn das Kind ein fetales Alkoholsyndrom hat, also eine Unterkategorie dieser fetalen Alkoholspektrumstörung, bei der ist es so, dass man das zum Teil schon sehr früh in den ersten Lebenstagen oder Monaten erkennen kann, weil die Auffälligkeiten vom Gesicht haben, zu klein und zu leicht sind und so weiter. Da muss ich dann auch gar nicht unbedingt wissen, ob die Mutter Alkohol konsumiert hat. Mhm. Bei manchen Kindern erkennt man das sehr früh. Wenn das aber in die Spektrumstörung geht, das heißt, es ist ein partielles fetales Alkoholsyndrom oder eine alkoholbedingte entwicklungsneurologische Störung, dann ist es so, dass die Kinder vom Aussehen her und vom Wachstum her nicht unbedingt auffällig sind. Und dann kann man die Kinder meistens erst erkennen, wenn sie ihre Gehirnfunktionsstörungen dann da auch tatsächlich entwickeln. Also bei so einem 3 Monate alten Säugling, da erwartet man, dass schon ein bisschen was an Kopfkontrolle da ist. Aber man erwartet ja zum Beispiel noch nicht extrem viel Planungsfähigkeit. Mhm. Das kommt dann erst so im Kleinkind-Vorschulalter, wo man dann sieht, aha, das Kind hat Schwierigkeiten, sich von der Aufmerksamkeit zu fokussieren oder eben solche Spiele, wo man auch Ursache-Wirkungszusammenhänge selber verstehen muss, das geht irgendwie nicht oder solche Dinge. Oder eben man sieht dann auch, gibt es motorische sprachliche Entwicklungsverzögerungen oder sowas in der Art. Das heißt, da kann man es dann eher erst später diagnostizieren. Und wie läuft es bei uns? Ja, also wenn wir wissen, dass die Mutter Alkohol oder Drogen konsumiert hat, dann sehen wir die Kinder gerne mit 3 Monaten als erstes. Mhm. Und dann gucken wir die Kinder entwicklungsneurologisch an. Das heißt, wir schauen, wie ist die motorische Entwicklung, was ich gesagt habe, wie ist die Kopfkontrolle, macht das Kind schon Anstrengungen, sich auf die Seite zu drehen, wie ist es sozusagen in Hängelage und lauter solche Dinge, die Rumpfkontrolle, das versuchen wir dann rauszufinden. Und wir gucken natürlich auch schon, wie aufmerksam kann das Kind interagieren sozial, inwieweit kann es zielgerichtet greifen. Also das sind so lauter Dinge, die man dann sich bei so einem kleinen Kind anschauen kann. Und wir wissen auch mittlerweile, dass die motorische Entwicklung auch einen Hinweis geben kann auf die spätere kognitive Entwicklung. Genau. Und wenn das Kind, also wir schauen dann die Kinder, das ist dann meistens ein Termin, wo wir dann als Entwicklungsneurologen und mit einer Physiotherapeutin meist das Kind zusammen sehen, auch die ganze Geburts- und Schwangerschaftsanamnese eben aufnehmen, gucken, was gibt's für Familienerkrankungen etc. Mhm. Wenn wir dann Auffälligkeiten haben Oder wenn es eine Risikoschwangerschaft ist, zum Beispiel wie eben bei Alkohol- und Drogenkonsum in der Schwangerschaft, dann ist es eine Risikoschwangerschaft. Dann sehen wir die Kinder, je nachdem wie die klinisch sind, nochmal mit 6 Monaten, mit 12 Monaten. Und dann, wie gesagt, je nachdem, ob da Symptome sind oder nicht, dann mit 2 Jahren oder eben auch in kürzeren Abständen, je nachdem. Genau. Wenn das Kind erst zu uns kommt, wenn es im Vorschul- oder Schulalter ist, dann machen wir gleich eine sehr ausführliche psychologische Diagnostik. Warum? Weil viele Kinder mit FASD eigentlich einen normalen IQ haben. Mhm. Das heißt, der IQ ist durchschnittlich oder unterdurchschnittlich. Also die haben vielleicht eine Lernbeeinträchtigung, aber keine Intelligenzminderung. Also ganz häufig keinen IQ unter 70. Mhm. Aber sie haben dann Beeinträchtigungen in anderen Gehirnfunktionen. Zum Beispiel Exekutivfunktionen, Aufmerksamkeit, Verhalten oder visuell-räumliche Funktionen, Rechnen und solche Dinge. Und das kann man eben nicht durch die normalen IQ-Tests rausfinden, sondern da braucht man dann für diese spezifischen Bereiche, braucht man dann auch nochmal psychologische Testverfahren. Deswegen ist das so wahnsinnig aufwendig, aber es ist eben notwendig, um dann eine Diagnose stellen zu können. Das heißt, da müssen die Eltern damit rechnen, dass sie mehrere Termine haben, wenn das Kind erst neurologisch anschaut und dann eben mehrere Psychologentermine. Und dann will man natürlich gerne auch an die Eltern eine Rückmeldung geben, was hat das Kind für Stärken, was hat es für Schwächen und wie kann man eben auch aufgrund der Stärken vielleicht Schwächen kompensieren. Also was gibt es an Fördermöglichkeiten und wenn das Kind externe Therapien hat, was für Schwerpunkte sind aus unserer Sicht sinnvoll?
Können Sie was sagen darüber, wie die Trefferquote ist in Anführungsstrichen? Also wie sicher sind Sie dann, nachdem, ja, Sie beschreiben es selbst als umfangreich und aufwendig,
wie sicher wir uns sind, dass das Kind FASD hat? Also wenn wir die Diagnose FASD selber stellen können, dann sind wir uns eigentlich, so gut man es in der Medizin, die nie 100% sicher ist, ja, sind wir uns dann schon sicher, dass das eine fetale Alkoholspektrumstörung hat. Mhm. Kann natürlich auch noch zusätzlich Komorbiditäten, also zusätzliche Erkrankungen haben das Kind, das ist klar. Aber wenn wir die Diagnose stellen, dann sind wir uns, soweit man das sein kann, relativ sicher. Das sind wir uns deswegen, weil wir eine S3-Leitlinie haben. Das bedeutet, die S3-Leitlinie liefert uns im Prinzip evidenzbasierte diagnostische Kriterien für diese Erkrankung. Ja? Und anhand derer diagnostizieren wir. Das heißt, der aktuelle Wissensstand oder medizinische Wissensstand ist in dieser S3-Leitlinie. Und dementsprechend können wir uns eben relativ sicher sein, dass das Kind wirklich eine FASD hat. Genauso wie wir uns sicher sein können, dass ein Blutdruck von 120 zu 80 normal ist. Und wenn der 140 ist, ist er nicht mehr normal. Und es ist ja auch sozusagen die Frage, ist es jetzt mit 140 wirklich noch nicht normal oder hat das Kind sich angestrengt? Oder, also verstehen Sie, man hat in der Medizin nie die Sicherheit. Und ich finde es eher schade, dass man immer in Zweifel setzt bei diversen neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen, ob man sich auch wirklich sicher ist. Ja, okay. Weil bei den kardiologischen Erkrankungen oder Nierenerkrankungen fragt kein Mensch, ob man sich wirklich sicher ist. Also das ist halt typisch, sage ich jetzt mal, in diesem psychiatrischen Formenkreis. Genau. Mhm. Das Problem ist eher, dass wir häufiger auch die Diagnose nicht stellen können, weil die diagnostischen Kriterien der S3-Leitlinien nicht erfüllt sind. Das liegt manchmal daran, dass wir eben kein Vollbild FAS, also fetales Alkoholsyndrom haben, sondern eben eine andere fetale Alkoholspektrumstörung und nichts über den Alkoholkonsum der Mutter während der Schwangerschaft wissen. Mhm. Dann haben wir ein Problem, weil dann können wir die Diagnose PFAS und ARMD können wir dann eben nicht stellen, können wir Verdachtsdiagnosen stellen oder je nach unserer klinischen Expertise oder den Ergebnissen unserer Untersuchung können wir auch mal eine Arbeitsdiagnose stellen, aber wir können dann keine gesicherte Diagnose stellen. Mhm. Das bedeutet aber nicht, dass Sie als Pflegeeltern dann keine Unterstützung bekommen für dieses Kind, weil die Unterstützung durch die Kostenträger passiert anhand der Beeinträchtigung des Kindes in der Funktionalität und natürlich auch der Teilhabebeeinträchtigung. Also die Diagnose ist nicht Voraussetzung für Hilfen.
Unser Podcast Pflegefamilien Deutschland wird komplett werbefrei produziert. Das Equipment, Hosting, die Bearbeitung und die Arbeitszeit etc. kosten Geld. Das investieren wir gerne für Pflegefamilien. Für alle Pflegekinder in Deutschland haben wir eine Bitte an Sie. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder wenn Sie gerne Pflegekinder unterstützen möchten, dass Sie für den Förderverein zur Unterstützung von Pflegekindern Deutschland e.V. einen Beitrag spenden. Damit beflügeln Sie Zukunftsträume von Pflegekindern. Dies geht ganz bequem online unter www.förderverein-pflegekinder-deutschland.de. Oder Sie werden Fördermitglied in unserem Verein. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Wir sagen herzlichen Dank im Namen der Pflegekinder und wir freuen uns, wenn Sie unsere Idee in Ihre Familien und Freundeskreise tragen.
Genau, und dann würde ich gerne nochmal auf diesen Aspekt, dem 3 Monate alten Säugling eingehen. Sie haben ja gesagt, das kann sein, dass dann auch mehrere Termine nachfolgen, wenn Sie so ein, weil das ist eben eine wichtige Frage auch für Pflegeeltern, wenn Sie so ein 3-monatiges altes Säugling dann haben und beobachten das mit einer Physiotherapeutin und einer Kinder- und Jugendneurologin, so habe ich es verstanden. Wie sicher sind Sie da in diesem Bereich? Also gerade wenn Sie wissen, gehen wir mal davon aus, dass die Mutter Alkohol getrunken hat.
Dann, wenn das Kind kein fetales Alkoholsyndrom hat, sondern eine andere fetale Alkoholspektrumstörung, dann kann es sein, dass wir können keine Diagnose stellen. Mhm. Das kann man dann erst im Entwicklungsverlauf machen, weil typischerweise bei den FASD die höheren kognitiven Funktionen beeinträchtigt sind. Und die höheren kognitiven Funktionen erwarte ich bei einem 3 Monate alten Kind einfach noch nicht, egal ob es krank oder gesund ist.
Mhm. Das heißt, dieser Zusammenhang ist extrem wichtig. Was erleben Sie, wenn quasi Pflegeeltern zu Ihnen kommen in die Diagnostik, die jetzt schon eine Weile mit einem Kind zusammenleben und es kommt eben erst später der Verdacht auf, da könnte ein FASD vorliegen? Was erleben Sie in der Praxis? Also wie reagieren die Pflegeeltern und was machen Sie dann von Seiten der Psychologinnen und Kinder- und Jugendärzte?
Also was wir erleben, ist eigentlich, je nachdem, wie viel die Pflegeeltern natürlich vorher schon versucht haben, rauszufinden, warum dieses Kind diese Beeinträchtigung hat, dann erleben wir sehr viel Erleichterung. Mhm. Weil wir ja im Prinzip dann den Eltern eine Ursache dafür liefern können. Wir haben viele Pflegeeltern, die selber oder aber auch von außen immer wieder zu hören bekommen, sie erziehen ihr Kind nicht ordentlich. Mhm. Ja, dass sie also was ich da an Aussprüchen gehört habe, ist ja hanebüchen. Also sie müssen ihr Kind mehr lieben oder dann müssen sie halt mal strenger sein und so weiter. Also das sind so Sachen, die funktionieren nicht. Das Kind hat eine fetale Alkoholspektrumstörung. Also das heißt, es hat eine Behinderung mit einer Gehirnschädigung. Und die normalen Erziehungsmethoden funktionieren halt nicht immer. Das ist halt einfach so. Und es liegt in keinster Weise an der Erziehungskompetenz der Pflegeeltern. Mhm. Aber zum Teil wird ihnen diese Erziehungskompetenz entweder von sich selber oder eben von anderen irgendwie aberkannt. Und dann macht man sich natürlich als Eltern, das verstehe ich auch, macht man sich natürlich total den Kopf. Warum klappt es bei dem Kind nicht? Was mache ich falsch? Ja, das sind natürlich so die großen Sorgen und Ängste der Pflegeeltern. Und ich glaube, das ist auch gut, dass man sich selbst immer reflektiert natürlich als Eltern, egal ob Pflege oder leibliche Eltern. Aber die brauchen halt einfach diese Unterstützung, dann zu verstehen, nee, ich mache auch vielleicht gar nichts falsch, sondern ich muss es nur anders machen. Weil bei diesem Kind muss man anders erziehen, weil es halt einfach eine Gehirnschädigung hat. Mhm. Und das ist eine extreme Erleichterung für viele Pflegeeltern, weil sie erstens dann das Gefühl haben, ach, jetzt weiß ich endlich, warum mein Kind so Schwierigkeiten hat. Das ist auch eine Erleichterung. Fürs Kind eine Erleichterung. Mhm. Und für sich selber eben die Erleichterung, ich habe nicht alles falsch gemacht. Und das erleben wir schon. Wir erleben natürlich auch Pflegeeltern, die das nicht hören wollen. Mhm. Die irgendwie sagen, ich bin eigentlich hierher gekommen, um zu hören, mein Kind ist doch ganz normal. Und dann muss man immer sagen, naja, aber wenn Sie der Meinung sind, Ihr Kind ist ganz normal, warum sind Sie dann überhaupt gekommen? Das passt ja nicht zusammen, aber es ist halt einfach natürlich so ein psychischer Verdrängungsmechanismus. Eigentlich will man sich nur noch das Häkchen abholen, dass doch alles in Ordnung ist und man sich was eingebildet hat oder so. Und da ist natürlich dann schon manchmal hart, weil dann müssen wir halt sagen, nein, Sie haben sich das nicht eingebildet. Das ist einfach so. Das Kind hat tatsächlich diese Erkrankung. Und damit muss man jetzt versuchen, umzugehen. Und wir versuchen, sie zu unterstützen, dass das auch weiterhin gut läuft. Also das haben wir auch manchmal.
Mhm. Ja, genau. Und ich finde ja spannend diesen Zusammenhang, wo Sie beschreiben, dass es dann sowas Selbstanklagendes gibt. Ich krieg's irgendwie nicht hin. Und dass dann die Erleichterung kommt, finde ich total nachvollziehbar.
Ja.
Genau. Und es stehen ja alle Beteiligten, das erleben wir auch in unseren Pflegefamilien, dann immer unter einem, ja, extremen Druck letztendlich. Und wenn dann noch diese Signale von außen kommen, dann wird es sozusagen doppelt schwer. Also ich krieg ja dann sozusagen nochmal in Frage gestellt, ob ich das alles richtig mache. Und das halte ich, ja, das erhöht den Gesamtdruck im System auch. Und das ist ja eher ungünstig.
Und, absolut.
Und wenn dann quasi die Diagnose da ist, dann eben auch kann ich viel konkreter sozusagen mein Verhalten neu anpassen gegenüber dem Kind und den Umgang mit dem Kind, ja. Was machen denn Menschen, weil ich erlebe Sie ja auch, was ich sonst von Ihnen mitgekriegt habe, auch tatsächlich als Pionierin in Deutschland dafür, dass die Diagnostik flächendeckender einfach gut ausgebaut wird in diesem Zusammenhang. Wie sehen Sie das aktuell? Weil wir erleben immer wieder auch, dass Pflegefamilien weit fahren müssen, bis sie zu jemandem kommen, der wirklich sich Diagnostik auf dieses Thema einlässt und auch das versucht, wirklich fundiert zu machen. Wo kann man sich hinwenden oder was ist auch noch zu tun in diesem Zusammenhang in Deutschland?
Also wir sind schon weitergekommen. Das ist, glaube ich, wichtig. Ich meine, eigentlich muss man sagen, wie kann das sein, dass eine Erkrankung, die seit Ende der 60er Jahre bekannt ist in Deutschland, dass die einfach noch nicht wirklich einfach routinemäßig diagnostiziert wird. Es ist dramatisch eigentlich, aber es ist halt eher ein unangenehmes Thema, weil Alkohol ist ja eigentlich was Positives für viele Menschen. Geselligkeit, Vertrauen, das sind so Sachen, die mit Alkohol verbunden werden. Und jetzt sagt man einfach, Alkohol macht eine Behinderung beim Kind. Und das ist was man nicht hören will, genauso wie zum Beispiel Themen wie Kindesmisshandlung. Das sind Dinge, die will man am liebsten verdrängen, weil es so schrecklich ist.
Mhm.
Und wir haben uns da auf den Weg gemacht. Ich meine, vor 12 Jahren, als ich da mich sozusagen angefangen habe zu engagieren durch die S3-Leitlinie, da gab es eigentlich ja nur Münster, Berlin und München, die da überhaupt FSD-Diagnostik gemacht haben. Und ich denke, wir haben da in diesen letzten 10 Jahren enorm viel geschafft. Also es sind sehr viel mehr sozialpädiatrische Zentren, die wissen, was FSD ist und die das auch diagnostizieren können anhand der S3-Leitlinie. Aber es gibt auch immer noch welche, egal ob das jetzt sozialpädiatrische Zentren, Kinder-Jugendpsychiatrien oder auch Niedergelassene sind, die sich da sehr schwer tun mit der Diagnostik. Und da, ja, das hat verschiedene Gründe. Das hat eben diesen Grund von, ich will eigentlich mich gar nicht drum kümmern, weil es unangenehm ist. Das hat den Grund, dass die Diagnostik bei FSD extrem komplex ist.
Mhm.
Das bedeutet sehr zeit- und personalaufwendig. Und das wiederum bedeutet sehr kostenaufwendig. Und das kann man sich zum Teil in diesem Gesundheitssystem fast nicht leisten. Und das Dritte ist halt, dass man dann eben, es bringt ja auch nicht nur was, wenn man jetzt die Diagnose hat, sondern man muss natürlich dann auch die Kinder und die Familien anbinden und die betreuen bis ins Erwachsenenalter. Und das ist natürlich auch aufwendig. Und es ist leider auch so, dass es auch für die betreuenden Ärzte, Psychologen, Therapeuten ja auch ein sehr aufwendiges Krankheitsbild ist.
Mhm.
Weil die Fortschritte sind halt mühsam. Und es gibt auch immer wieder neue Probleme, mit denen eigentlich dann die Familien auf sie zukommen. Und man hat meistens ziemlich große Helfernetzwerke. Das heißt, die haben zum Beispiel die Pflegeeltern, dann haben sie den Vormund, dann haben sie diverse Therapeuten, Lehrer, vielleicht noch eine Psychotherapeutin, vielleicht noch eine Heilpädagogin und so weiter. Und dann die betreuenden Ärzte noch. Oder das SPZ. Und ja, da müssen sie ja irgendwie schauen, dass sie diese Hilfen koordinieren. Und das finde ich eben auch, das ist noch immer so, dass meistens das irgendwie an den Eltern hängen bleibt. Und die Eltern dann versuchen, diese ganzen Fachkräfte zu verstehen und zu verstehen, was sie dann jetzt nun eigentlich tun sollen. Und das ist ein ganz, ganz großes, Lücke, sage ich jetzt mal, im Versorgungssystem in Deutschland für die FSD Kinder und Jugendlichen, dass die Fachkräfte sich zu schlecht koordinieren. Ja, auch das ist halt das Problem, ist natürlich extrem zeitaufwendig und wir haben auch unterschiedliche Sprachen natürlich, aber für die Versorgung der Kinder muss es so sein. Also das geht gar nicht anders. Aber ja, ich glaube, da muss man eben so eine Art Koordinationszentren schaffen. Das ist ja das, was wir jetzt gemacht haben mit diesem deutschen FSD-Kompetenzzentrum Bayern, dass wir gesagt haben, wir möchten eben auch den Familien helfen, dann diese Unterstützungsmaßnahmen zu koordinieren. Und wenn meine Sozialpädagogin vom Team halt mit der Sozialpädagogin vom Jugendamt spricht, dann ist es eine ganz andere Kommunikation, als wenn das die Eltern machen. Mhm. Oder wenn ich mit dem Kinderarzt rede und sage, Entschuldigung, aber ich würde Sie gerne mal aufklären, was das jetzt bedeutet mit der FSD oder mit der Lehrerin oder wie auch immer, dann ist natürlich einfach eine andere Grundlage, die man da durchschaffen kann. Mhm. Und dieses Verständnis aber auch, was die Eltern dann zum Teil eben so schwer übermitteln können, wie der Alltag dann auch so komplex ist, das kann man dann eben auch ganz gut ja untereinander irgendwie versuchen, auf den Tisch zu bringen. Und dann kann man Hilfen koordinieren und dann sind Hilfen auch effektiv. Ja.
Also hängt es ganz stark noch sozusagen einmal an der Flächendeckung sozusagen und aber auch an der Kooperation der einzelnen Akteure, die sich bemühen um das Kind und versuchen, da gute Wege zu finden. Und auch die Übersetzungshilfe habe ich gehört. Also wer spricht mit wem?
Ja, genau. Und die Kooperation, das liegt ja nicht daran, dass die Leute nicht kooperieren wollen. Das ist auch, finde ich, auch ganz wichtig. Also ich habe enorm engagierte Fachkräfte, die sich wahnsinnig einsetzen für die Familien. Aber das Problem ist sozusagen, dass dieser Einsatz irgendwie verpufft, weil er eben nicht koordiniert ist. Also das Koordinierte, das ist sozusagen ja auch wieder das Problem. Da braucht es ja jemanden, der das macht. Mhm. Und das ist natürlich wieder enorm zeit- und personalaufwendig. Und dafür sind im Gesundheitssystem keine Gelder vorhanden. Und das ist, und Sozialsystem vielleicht auch nicht. Also das ist genau das Problem. Und deswegen, das liegt dann sozusagen am Herzblut der einzelnen Fachkräfte, dass sie das dann, ja, zumeist on top in ihrer Freizeit, in Überstunden versuchen hinzubekommen, weil sie dieses enorme Bedürfnis der Familien sehen.
Mhm. Ja, wir versuchen hier in Mittelhessen quasi so eine FASD-Fachgruppe zu installieren und uns begleitet da die Frau Michalowski. Und da sind auch andere Pflegeeltern, die jetzt nicht zu unserem Träger gehören, eingeladen, weil wir eben sehen, dass es so wichtig ist, dass es auch den Austausch gibt unter den Pflegeeltern, die sich gegenseitig Tipps geben über gute Therapeuten oder auch gute Ärzte. Das bringt total viel, haben wir den Eindruck. Also wenn man das einfach auch teilt, was einen bewegt in dem Zusammenhang mit dem Kind, was FASD hat.
Ja, ich denke auch, also Selbsthilfe ist wahnsinnig wichtig und ich meine, wir haben mit der Selbsthilfegruppe FASD Deutschland wirklich eine ganz, ganz tolle Patientenvertretung aus meiner Sicht, die eben auch sehr, sehr aktiv versucht, die ganzen Experten in Deutschland irgendwie ja zusammenzutrommeln, auch versucht sozusagen neue Experten für FASD zu kreieren, indem sie versuchen, eben Fachkräfte zu motivieren und klar machen, wie wichtig dieses Thema ist und wie wenig beachtet dieses Thema ist und dass sowas eigentlich in einem so tollen Gesundheitssystem, was wir ja eigentlich trotzdem in Deutschland haben, dass sowas eben einfach nicht vorkommen darf eigentlich. Von daher, wir sind da sehr begeistert über die Patientenvertretung FASD Deutschland und versuchen da auch viele Dinge jetzt in unseren Projekten dann mit deren Unterstützung weiterzutreiben. Also was brauchen Eltern eigentlich oder was brauchen Fachkräfte aus Elternsicht denn für zum Beispiel digitale Tools, um die Versorgung zu verbessern? Das sind so Dinge, die wir jetzt anstreben. Genau.
Ja, spannend. Also da ist auch noch Entwicklung drin sozusagen, höre ich. Was ist es denn, was Sie so motiviert, sich diesem Thema so intensiv zu widmen und auch so ja mit Begeisterung, wenn man das in dem Kontext sagen kann?
Ja, da gibt es verschiedene Gründe. Also ich denke, der erste Grund ist, ich bin Kinderärztin, das sind Kinder, die ganz toll sind, die, wie gesagt, sich extrem bemühen. Das sind spannende Kinder, die eben in einem Moment mit vollem Hals, mit einem lachen können. Im anderen Moment hat man die Faust im Gesicht, weil man was von ihnen verlangt hat, was sie nicht sozusagen leisten können, vielleicht kognitiv. Also die Patienten an sich sind sehr, sehr spannend. Es ist auch biologisch spannend, was passiert denn im Gehirn? Ich bin ja Kinderneurologin. Das heißt, mich interessiert natürlich auch, was ist denn da? Was macht der Alkohol denn kaputt? Oder inwieweit sind denn da welche Strukturen nicht mehr funktionsfähig oder nicht ausreichend funktionsfähig? Und wie kann man eventuell deren Funktionsfähigkeit durch zum Beispiel bessere Vernetzung, wie kann man das irgendwie bewerkstelligen? Mhm. Das sind so Dinge, die mich auch interessieren. Weil Gehirn und Entwicklung, das ist sozusagen natürlich hochspannend, das ist so meins. Und ich sehe natürlich auch, und das ist mit ein Grund, warum man dann doch sehr mit Herzblut dabei ist, dass die Eltern sich wahnsinnig viel Mühe geben mit den Kindern, mhm, und dass sie sehr hart kämpfen. Und ich ziehe echt den Hut vor diesen Eltern, dass sie sehr hart kämpfen, um die Kinder eben wirklich zu unterstützen. Und dass da ein wahnsinniger Mangel an sonstiger Unterstützung für die Familie noch da ist. Und ich denke, da bleibt einem so als Helferpersönlichkeit gar nichts anderes übrig, als mit zu unterstützen. Also ich glaube, das sind so die Hauptbeweggründe.
Mhm. Ja, spannend. Mhm. Ich frage meine Gäste immer zum Schluss, was würden Sie denn aus der jeweiligen Perspektive, und Sie haben ja die Brille der Kinder- und Jugendneurologin auf, und sind FASD-Expertin, was würden Sie aus Ihrer Brille Pflegeeltern, Pflegekindern wünschen?
Also ich würde mir wünschen, dass man relativ frühzeitig und ohne großes Rumfahren und Komplikationen eine Diagnose bekommt. Und dabei ist es mir aber auch wichtig, dass die Diagnose korrekt ist. Es wird jetzt zum Teil so in Deutschland gehandhabt, dass das Kind zur Tür reinkommt und man sagt, ja, das wird schon ein FASD sein. Das ist keine gute Medizin, weil wenn das Kind doch was anderes hat, dann muss man auch das wissen. Also es ist für mich, glaube ich, wichtig, dass die Eltern möglichst zeitnah und auch fürs Kind natürlich, Entschuldigung, möglichst zeitnah eine Diagnose bekommen, damit man eben auch dann zeitnah auch eine vernünftige Förderung für das Kind initiieren kann. Und ich wünsche mir, dass dann eben durch diese Förderung auch die Akzeptanz dieses Krankheitsbildes in der Gesellschaft steigt. Und ich wünsche mir, dass die Eltern und die Kinder, vor allem die Kinder in dem Fall mit FASD, nicht so wahnsinnig viele Frustrationserlebnisse in Zukunft erleben müssen. Weil ich denke, dass das schon eigentlich ziemlich hart ist, was da von Kindern verlangt wird. Und dass da tatsächlich zu wenig Verständnis und Unterstützung da ist. Und das wünsche ich mir für diese Kinder, dass sie mit ihren Stärken, die sie ja auch haben, also wir haben jemanden, der mit FASD, ein Junge, der spielt fantastisch Cello, wir haben eine, die ist super im Handball, also die haben ja ihre Stärken und die werden nicht gesehen, weil das dann heißt, naja, der kann ja noch nicht mal seinen Alltag hinbekommen. Ja, das kann ja sein, dass er das nicht kann, aber er hat dafür andere Stärken. Und dass man diese Stärken sieht und dass man eher schaut, dass man eben das Umfeld so anpasst, dass dieses Kind dann auch dementsprechend aufwachsen kann und gefördert werden kann.
Ja, ich sage herzlichen Dank, Frau Landgraf. Toll, dass Sie mitgemacht haben. Vielen Dank.
Sehr gerne. Und wenn Sie Fragen, ich kam gerade noch vorhin die Frage nach Anlaufstellen. FASD Deutschland hat da auch eine Liste gemacht mit Anlaufstellen von Ärzten. Und wenn Sie noch Informationen haben möchten, dann können Sie gerne auch auf unsere Website gehen. Es ist www.deutsches-fasd-kompetenzzentrum-bayern.de. Da finden Sie auch noch Informationen zu Unterstützungsmaßnahmen, was sind Netzwerkpartner, auch ein kleines Übersichtsvideo und auch Informationen für die FASD-Eltern-App.
Ja, super. Ich schreibe das in die Shownotes. Die App habe ich auch schon gesehen und finde ich total spannend. Und das hörte sich ja auch so an, als ob Sie noch dabei sind, weitere Sachen zu entwickeln, die dann unterstützend wirken.
Genau.
Ja, toll. Herzlichen Dank für Ihr Engagement und dass Sie mitgemacht haben. Tschüss.
Sehr gerne. Tschüss, Herr Kaspar.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.